Es war auch im Januar, zugegeben nicht in diesem Jahr, und es war in einer U-Bahn. Es war Feierabend und die Fahrgäste saßen still in der Bahn, manche lasen Zeitung, andere waren ganz in Gedanken versunken. Einige hatten schon die Augen geschlossen und ruhten sich von einem anstrengenden Arbeitstag aus. Es war eine ruhige und friedliche Szene. Doch dann stieg ein Mann ein mit seinen drei Kindern. Die Kleinen waren laut und ungestüm und die ganze Stimmung änderte sich abrupt. Man spürte, wie jeder genervt war von den spielenden, tobenden Kindern im Zug. Der Mann setzte sich gemütlich auf einen leeren Platz und schloss die Augen. Er nahm die Situation offenbar überhaupt gar nicht wahr. Die Kinder schrien herum, warfen Sachen hin und her, zerrten sogar an den Zeitungen der Fahrgäste. Es war wirklich störend. Aber der Mann machte nichts. Es war richtig schwierig, davon nicht irritiert zu sein. Die Fahrgäste konnten es nicht fassen, dass dieser Vater so teilnahmslos war und dass er seine Kinder dermaßen herumtoben ließ und nichts dagegen tat, überhaupt gar keine Verantwortung übernahm. Es war deutlich, dass sich alle in diesem U-Bahn-Abteil darüber ärgerten. Mit viel Geduld und Zurückhaltung nimmt ein Fahrgast allen Mut zusammen und spricht den Mann an. Sie, Ihre Kinder stören wirklich hier sehr viele Leute. Könnten Sie sie vielleicht ein bisschen unter Kontrolle bringen? Der Mann hob seine Augen, als ob er sich zum ersten Mal der Situation überhaupt bewusst würde, und sagte nur leise: Oh, Sie haben recht, ich sollte irgendwas machen. Aber wissen Sie, wir kommen gerade aus dem Krankenhaus, wo vor einer Stunde Ihre Mutter gestorben ist. Können Sie sich vorstellen, was jener Fahrgast in diesem Augenblick empfand? Ist es nicht eine Standardsituation, von denen es viele in unserem Alltag gibt, beim Einkaufen? Wir sehen etwas, wir hören etwas, wir bilden uns laut oder leise eine Meinung. Ich las zum Jahreswechsel ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer. Wir müssen lernen, die Menschen weniger auf das, was sie tun und unterlassen, als auf das, was sie erleiden, anzusehen. Ich kaue auf diesem Satz jetzt schon eine Weile rum. Wir müssen lernen, die Menschen weniger auf das, was sie tun und unterlassen, als auf das, was sie erleiden, anzusehen. Die Bibel drückt es anders aus, aber ich meine, dieser Bibelvers zielt in die gleiche Richtung. Es ist unsere diesjährige Jahreslosung, die über dem ganzen Jahr wie ein Motto steht. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Und je nachdem, wie man diesen Vers anschaut oder eben auch beim Lesen betont, kann für den einen Zumutung rausklingen und für den anderen Zuspruch. Aber wir haben einen Vater im Himmel, der nichts von uns fordert, was er uns nicht zuvor schenken möchte. Und deshalb möchte ich heute mit dem zweiten Teil dieses Verses, dieser Jahreslosung beginnen, nämlich mit dem Vater, der barmherzig ist. Genauer gesagt, mit Gottes Barmherzigkeit. In Gottes Wort, ich habe mir mal alle Stellen rausgeschrieben oder rauskopiert, die von Gottes Barmherzigkeit, ja oft von der großen Barmherzigkeit Gottes sprechen. Und in Jesus lesen wir von der herzlichen Barmherzigkeit. Und ich möchte mit Ihnen zunächst noch ein Lied anhören, das Gottes Barmherzigkeit in den Niederungen unseres Menschseins preist. Und vielleicht können diese Worte auch unser Lobpreis sein. Groß ist deine Barmherzigkeit. Gottes Barmherzigkeit, davon ist der Raum jetzt hier voll. Es klingt noch nach. Zerbrechlichkeit, Bedürftigkeit. Wie euer Vater barmherzig ist. Ich möchte beten. Herr, du siehst uns heute Mittag auf dem Grund unseres Herzens. Deine Barmherzigkeit ist nicht mit unserem Kopf zu verstehen. Nein, sie kann nur von unserem Herzen berührt und von unserem ganzen Menschsein ergriffen werden. Und darum bitte ich dich, dass du uns die Tiefe und Weite in deinem Wort aufschließt, dass wir erfüllt sind, nicht nur dieser Raum, sondern wir selber, von der Größe und der Tiefe und der Schönheit deiner Barmherzigkeit. Amen. Wenn wir über diese Jahreslosung reden, dann reden wir eigentlich zuallererst vom Wesen Gottes. Und im 2. Korintherbrief heißt es dort, dass Paulus Gott den Vater der Barmherzigkeit und den Gott allen Trostes nennt. Jetzt sitzen Sie hier vielleicht und sagen, ja, Trost, ich bin gar nicht so traurig heute. Wunderbar. Ich habe hier in dem Buch von Michael Herbst gelesen, in dem Buch Lebendig, da sagt er, Mündigkeit als Christ meint nicht, dass wir fortan keinen Trost mehr brauchen. Auch als Christen erleben wir vieles, wo wir Trost benötigen. Die schmerzliche Einsicht, dass andere besser sind und unsere eigene Begabung begrenzt ist. Einsamkeit, wenn uns eben kein Partner an die Seite gestellt wurde. Das Unbewältigte aus manchen Dramen unserer Kindheit. Die Not mit unseren Kindern, die es schwer haben oder uns durch ihre Entscheidungen unser Herz schwer machen. Der Kummer nach einem Verlust, die Mischung aus Wut und Verletztheit. Und so häufig sehen wir uns nach einer Lösung. Es soll vorbeigehen, es soll weggehen. Aber manchmal geht es eben nicht weg. Trost liegt zwischen purem Glück und letzter Trauer. Es gibt Trost nicht in der Abwesenheit von Schmerz, sondern mitten im Schmerz. Und deswegen ist es ein Thema für uns alle, zu jeder Zeit. Und wenn es dann auch noch um barmherziges Verhalten geht, so wie es in der Jahreslosung benannt ist, dann ist es umso wichtiger, dass wir uns in die Tiefe des Wesen Gottes hineinarbeiten. Denn wie ist denn das Wesen Gottes? Er ist immer berührt von dem, was seine Menschen angeht, was sie erleiden, was sie beschäftigt. Und er ist so tief berührt, dass es ihm die Eingeweide zusammenzieht und dass er aus ist, fürsorglich zu helfen, nicht nur darum zu wissen, sondern in die Tat zu kommen. Und deswegen möchte ich mit Ihnen die verschiedenen Facetten des Wortes Barmherzigkeit einfach mal ein bisschen abklopfen. Wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt ein griechisches Wort, das heißt Eleos. Wir kennen eine Abwandlung davon aus Kyrie Eleison, Herr erbarme dich, hab Mitleid. Und jetzt stellen wir uns mal die ganze Geschichte Gottes mit seinem Volk vor, ja? Gott sagt, Kinder, ich will mit euch einen Bund schließen. Wir wollen so eng miteinander leben. Und das Volk hat von Anfang an gesagt, ja, das wollen wir. Dazu schlagen wir ein. Und wenn wir dann unsere Bibel lesen, Kapitel für Kapitel, dann merken wir schon im zweiten Buch Mose, da ist ein Volk, das zwar will, aber das immer wieder von seinem Gott wegkommt. Und dann kann aber ein Mose sagen, Gott, du bist barmherzig und gnädig, geduldig und von großer Güte und Treue, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Das ist doch irre, oder? Aber es hört ja gar nicht auf im zweiten Buch Mose, es geht weiter. Und vor vielen Monaten habe ich mal Religionsunterricht gegeben und da kommt in Klasse 4 Saul und David. Und bevor man die Geschichte von Saul und David erzählt, erzählt man ein bisschen aus dem Richterbuch. Und vielleicht kennen Sie das Richterbuch, da heißt es immer wieder: Und das Volk Gottes gedachte an Gott und Gott gab ihnen einen Richter, der für sie sorgte. Und dann vergaßen sie Gott und die Feinde fielen übers Land her und sie wurden ausgeraubt. Und in der Schule hat man das dann immer so gemacht, man hat Pfeile geklebt, ja, wenn sie zu Gott hin, ging es dem Land gut. Und wenn sie von Gott weg, dann hat man die Pfeile weggemacht. Und das habe ich so 10-mal, glaube ich, an der Tafel hin und her. Und dann schlägt ein Kind mit der Faust auf den Tisch und sagt, jetzt reicht's. Und ich sage, ja, was reicht? Jetzt reicht's einfach. So geht das nicht mehr weiter. Ich sage, ja, was muss denn jetzt passieren? Jetzt muss Gott mal eine richtig dolle Strafe geben, damit die mal wissen, so kann man mit Gott nicht umgehen. Tja, ja, habe ich gedacht, du hast recht und auch doch nicht. Denn wenn Gott so wäre, dann hätten wir wirklich schlechte Karten. Denken wir doch mal an unsere Beziehungen, unsere Verbindungen zueinander. Über welch oft wirklich lange Zeiträume haben wir da ein Auf und Ab an Beziehungen und erleben oft, so wie Gott auch, dass sich wenig zum Guten verändert. Und dann denkt man doch schnell, das hat keinen Sinn. Da investiere ich nicht mehr, da verschwende ich keine Zeit mehr dran. Aber Gott ist so anders. In Klagelieder lesen wir, die Güte des Herrn ist es, dass wir nicht gar aus sind. Seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu und seine Treue ist groß. Gott gibt nicht auf, er erbarmt sich immer wieder seines Volkes. Ja, er gibt es in die Gefangenschaft nach Babylon, aber das Volk ist da nicht abgeschrieben, nein. Unsere Sünden und Verfehlungen halten Gott nicht davon ab, uns lieb zu haben oder sich um uns zu kümmern. Und das heißt doch dann, was auch immer mit mir noch schiefgehen mag und in welche Fettnäpfchen ich auch noch trete und was auch immer noch passiert, in allen Augenblicken darf ich wissen und mich darauf verlassen, dass Gott zu mir hält, dass ich kommen darf, wie der Sohn in Lukas 15, wo der Vater die offenen Arme bereithält. Offene Arme, ein liebendes Verzeihen, das ist das Wesen und das Verhalten unseres Gottes. Und lassen Sie es jetzt uns gemeinsam im Psalm 103 bekennen, das Lob der großen Barmherzigkeit sprechen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein Tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten.
Amen. Eleos. Hier ist Mitleiden, mitfühlende Gedanken, die in die Tat kommen, beinhaltet. Das war im Alten Testament so und das hat der Vater in Jesus Christus im Neuen Bund bewiesen. Wir brauchen die Charis, die Gnade, die Trennung, die die Sünde verursacht hat, zwischen Gott und mir wieder aufhebt. Aber wir brauchen die Barmherzigkeit für alles, was da noch übrig ist. Die Folgen unserer Sünde, die Gnade nicht weglöscht. Die Barmherzigkeit erbarmt sich über alles, was noch nicht in Ordnung ist, was ich weiterzutragen habe, über meine Krankheit, meine Schwächen, die Schuld meiner Arroganz oder Ignoranz, jegliche Traurigkeit, alle unsere Nöte, unsere Hilflosigkeit und Ohnmacht. Ich habe die Barmherzigkeit erst richtig zu schätzen gelernt mit der Beschäftigung mit diesem Thema. Wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über uns. Im Buch Micha, Sie kennen den Vers, heißt es: Denen, die von deinem Volk übrig geblieben sind, vergibst du ihre Schuld und gehst über ihre Verfehlungen hinweg. Du hältst nicht immer an deinem Zorn fest, denn Güte und Liebe zu erweisen, Achtung, macht dir Freude. Macht ihm Freude. Verfehlungen anderer an uns loszulassen, macht Freude. Wegschaffen, ausräumen, schafft Luft und Raum und Wärme für Neues. Ist das nicht schön? So ist unser Gott zu uns. Und wir hören jetzt noch mal einen ganz kurzen Chorus, der genau diesen Vers vertont. Du hast Erbarmen und zertrittst all meine Schuld. Wie euer Vater barmherzig ist. Es gibt noch einen Begriff, der die Barmherzigkeit ausdrückt. Aus dem Hebräischen kennen wir das Wort Racham und im Plural Rechem. So viel bedeutet wie Mutterschoß. Komisch, habe ich gedacht. Also Barmherzigkeit wird mit der Gebärmutter in Verbindung gebracht. Aber es macht Sinn. Dadurch, dass ein Kind im Schoß der Mutter heranwächst, entsteht eine ganz starke Verbindung zum Kind, jedenfalls im Normalfall. Und wir lesen in Jesaja: Kann auch eine Frau ihres Kindleins vergessen, dass es sich nicht erbarme über den Sohn ihres Leibes? Ja, selbst wenn sie das täte, so will ich Gott deiner nicht vergessen. Gott vergisst uns nicht. Er ist so eng mit uns. Er hat es damals gezeigt, als er das Volk aus der Gefangenschaft zurückgeführt hat. Und er wird auch uns finden, egal wo wir hängen bleiben. Aber die Sache mit diesem Schoß, da hat es noch mehr auf sich. Das kommt nämlich nochmal vor. Und zwar in der griechischen Sprache gibt es einen Begriff, der heißt Kolpos. Und ich lese Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in des Vaters Schoß ist. Da ist sie wieder, die Gebärmutter. In Neues Leben heißt es, der selbst Gott ist und dem Herzen des Vaters nahe. Wenn man sitzt, ne, dann ist das ja hier, das ist ja irgendwie eins so. Und genau da drin, in diesem Schoß, Wölbung, Brust, wo das Geliebte heranwächst, da war auch Jesus bei Gott dem Vater. Eine engere Gemeinschaft kann man sich nicht vorstellen. Und deswegen kann man auch mit Fug und Recht sagen, Jesus ist die Barmherzigkeit Gottes in Person. Und in Jesus legt Gott jetzt sein eigenes Herz in diese Welt. Und deswegen sind Weihnachtsgeschichte und unsere Jahrungslosung so eng miteinander verwoben. Ich habe es für mich genannt, ein Liebe, Treue, Gnade, Erbarmen, Brennpunkt, Paket, Pakt. Gott zeigt Herz. So war auch das Thema unseres Jahrestreffens. Und wenn wir aufmerksam das Lukas-Evangelium lesen, aus dem die Jahreslosung entspringt, dann wurde das auch schon vorbereitet. Maria in ihrem Lobgesang singt, sein Erbarmen hört nicht auf. Und Zacharias singt, unser Gott ist voll Liebe und Erbarmen. Und jetzt gibt es ja viele Darstellungen dieser Jahreslosung. Sie haben vielleicht auch schon manche gesehen. Ich habe auch eine gefunden, nämlich diese. Sie ist von Stefanie Barlinger. Und beim ersten Mal angucken habe ich gedacht, komisch. Man muss sich eine Weile reinfinden. Was für einen Untergrund hat die Künstlerin gewählt? Ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Auf was hat sie gemalt? Genau, auf Sackleinen hat sie gemalt. Und in der Mitte ein kleines, vom warmen Rot umgebenes Kind. In diesem Kind kommt Gott selber zur Welt, in die Niederungen seiner geliebten Schöpfung. Angedeutet durch diesen Erdenrund hier. In Jesus wird die Barmherzigkeit Gottes greifbar. Aber Gott macht sich auch angreifbar. Wir sehen hier schon das Kreuz, an dem Jesus einmal sterben wird. So ist das vom warmen Gelb-Gold umstrahlte göttliches Kind der Mittelpunkt von allem. Und wir sehen, die Barmherzigkeit Gottes hat auch einen Preis. Ja, Gott zahlt einen Preis. Er zahlt sein geliebtes Kind. Und ich habe gedacht, Barmherzigkeit üben hat immer einen Preis. Für Gott, aber auch für uns. Lukas erzählt in seinem Evangelium viele Heilungsgeschichten. Er richtet seinen Blick nicht auf die Mächtigen, sondern auf die kleinen Leute, die Schwachen, die Armen, die Sünder, die Huren. Ihr Leid geht Jesus ans Herz und er wird getrieben an Orte, die alle anderen meiden. Und hier in dem unteren Teil des Bildes sieht es fast aus wie Dornen, wie ein Durcheinander, wie die Orte, die eben schwer sind. Jesus sucht Verlorene und er feiert Freudenfeste für Gefundene. Und in diesem Lukas-Evangelium kommt dann, bevor unsere Jahreslosung kommt, das Prophetenwort aus Jesaja 61, wo Jesus in der Synagoge ist, die Schriftrolle entgegennimmt und den Text liest, in dem es heißt, der Geist des Herrn ruft auf mir und ich bin gekommen, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, den Blinden, den Zerschlagenen. Und beim Vorbereiten habe ich gedacht, wie sehe ich mich eigentlich, wenn ich diese Geschichten in der Bibel lese? Finde ich mich da wieder, wenn es heißt, arm, blind, zerschlagen, heilungsbedürftig, rettungsbedürftig? Oder bin ich da schon drüber hinweg und sage mir, oh, das ist für irgendwelche anderen geschrieben? Die Frage ist nicht ganz unbedeutend, wenn wir diese Jahreslosung verstehen wollen. Was die Texte uns sagen ist, solchen, die so empfinden, die sich so sehen, neigt sich der barmherzige Herr gerne zu. Wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Es gibt noch ein drittes Wort. Vielleicht haben Sie das schon mal gehört. Splanchna. Es meint so viel wie, es drehen sich einem die Eingeweide um. Und zwar, weil man so mitleidet, weil man so innerlich beteiligt ist, krampft sich das Herz zusammen, alle Eingeweide. Der ganze Mensch wird von dem berührt. Jesus empfindet so und nicht nur einmal. Als er auf dieser Erde lebt, empfindet er so, als er Menschen sieht, die ohne Gott, ohne Hirten durch diese Erde gehen. Er nimmt diese schreiende Not nicht nur distanziert wahr. Er ist nicht Beobachter, nein. Er ist nicht Beobachter, wenn der Aussätzige zu ihm kommen. Er ist nicht nur Beobachter, wenn Blinde ihm begegnen. Splanchna steht auch da, wenn er einer trauernden Mutter in Nahen ihrem Sohn wiedergibt. Jesus sieht niemals, egal was mit uns Menschen ist, teilnahmslos zu. Einfühlsam und herzlich nimmt er uns wahr. An ihm prallt die Not nicht ab. Er schwebt nicht abgehoben über unseren Problemen. Unser Kummer ist sein Kummer. Und immer und überall dürfen wir fest damit rechnen, auf einen barmherzigen, einfühlsamen Heiland zu treffen. Die Jesus-Geschichte deutet der Evangelist Lukas als eine Fortsetzungsgeschichte Gottes mit seinem Volk Israel. Gottes Heilsgeschichte kann durch nichts und niemanden aufgehalten werden. Und alle, die Jesus nachfolgen, sind Teil der Geschichte und aufgerufen, sein Reich mitzugestalten. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Jetzt wäre nur noch eine kleine, unbedeutende Frage. Wie kommt denn jetzt, bitteschön, dieses barmherzige Handeln in mein Leben hinein? Wie werde ich denn zu einem, der die Menschen mehr nach dem anschaut, was sie erleiden, als das, was sie tun oder unterlassen? Der zweite Punkt. Seid barmherzig. Zuwendung, zuhören, zupacken, Zurücknahme zugunsten anderer. Barmherzigkeit ist eine unglaublich starke Ressource und sie besteht aus Tragen und Ertragen. Und wir wissen das, es gibt tausend Gründe, sich voneinander zu distanzieren. Schauen Sie in die Familien hinein, an den Arbeitsplatz, in unsere Gruppen, Kreise, Vereine. Wie schnell heißt es da, die ist so und wie der sich immer verhält, das geht gar nicht. Und der macht immer Druck und die will immer Recht haben und die redet viel zu viel, ich komme gar nicht zu Wort, kein Mensch sieht meine Bedürfnisse, ich bin den anderen egal und so weiter und so weiter. Lukas wusste das auch schon und er sagt es in seinem Evangelium ziemlich deutlich. Wer sich nur den Gleichgesinnten zuwendet, das ist zu billig. Das machen sogar die Heiden, die Gott gar nicht kennen. Wer sich nur mit denen umgibt, die die eigene Überzeugung haben, der lebt nicht, wie Christus es will. Barmherzigkeit ist eine Grenzüberschreitung und sie ist skandalös und ehrlich, sie stellt alles bisher Dagewesene auf den Kopf. Und kurz nachdem die Jahreslosung da in Lukas 6 steht, heißt es nämlich, richtet nicht. Sucht nicht den Splitter beim anderen, sondern sucht ihn doch mal bei euch selber. Und wenn ich das so lese, denke ich, das leuchtet mir ja sowas von ein. Aber ich handle oft einfach nicht so, wie es da steht und auch nicht, wie ich es eigentlich möchte. Und wenn man Lukas weiterliest, dann kommt man an Lukas 10 nicht vorbei. Barmherziger Samariter heißt die Überschrift. Jesus erzählt die Geschichte als Antwort auf die Frage, wer ist mein Nächster? Und er malt in wenigen Worten ein Bild vor die Augen seiner Zuhörer. Und ich setze jetzt mal voraus, dass sie die Geschichte kennen. Und in diesem Bild kann sich jeder an irgendeiner Stelle wiederfinden. Also, da ist einer Opfer eines Überfalls. Dort heißt es, es war ein Mensch. Also das könnte ja jeder von uns sein, nicht? Jeder kann unter die Räuber fallen. Ausgeraubt, zusammengeschlagen, entblößt. Zum Glück passiert das in Realität nicht ganz so oft. Aber halbtot liegen gelassen, das Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, das kennen wir auch. Das vergebliche Warten auf Hilfe. Und manchmal kommt man mit seinem Leben auch nicht klar, ist krank an Körper und oder Seele. Unsere modernen Räuber im übertragenen Sinn, die gibt es auch. Die heißen dann vielleicht der, der mir die Zeit stiehlt, der, der meine Freiheit einschränkt, der meinen Frieden zerstört, der mir die Freude nimmt, der mir Sorgen auflädt, der mich aburteilt. Ja, und da kann es einen schon mal aus der Spur schleudern und dann bleibt man halt irgendwo rumliegen. Und die Straße liegt dann eben nicht zwischen Jericho und Jerusalem, sondern zwischen Parkplatz und Wohnzimmer. Aber da sind ja noch mehr Leute in dem Gleichnis. Da gibt es zwei, die an diesem unter die Räuber Gefallenen vorbeigehen. Hier in der Geschichte heißen sie Priester und Leviten, also fromme Menschen, Hauptamtliche. Ja, warum tun sie das? Erfahren wir nicht. Wir können mutmaßen. Vielleicht wollten sie nicht unrein werden, hatten es eilig, waren auf dem Weg zu einem Gottesdienst, hatten Angst, selber überfallen zu werden, wollten in nichts verwickelt werden und fühlten sich auch nicht wirklich verantwortlich. Und vielleicht tat ihnen der Mann sogar leid. Nun, die haben doch nichts Böses getan, aber eben auch nichts Gutes. Sie gingen eben einfach ihres Weges. Und was sagt uns denn diese Geschichte? Egal wie andere leben, heute sehen wir uns dieser Aufforderung gegenüber. Seid barmherzig. Ja, nicht am Verhalten von irgendwelchen anderen sollen wir uns orientieren und auch nicht daran, was für uns dabei rausspringt. Maßgeblich ist allein Gottes leidenschaftliche Barmherzigkeit, die jedem von uns jeden Tag unverdient widerfährt. Und jetzt muss ich schon schlucken und mir wird es auch schon ganz eng am Hals. Ist es denn nicht anmaßend, diesem hohen Anspruch Jesu genügen zu wollen? Mit Gutmenschentum kommen wir da wohl nicht weiter. Und auch mein Staunen über Jesu vorbildliche Worte und Taten bringen mich nicht weiter. Irgendwo habe ich gelesen, das Verhalten Jesu färbt auf mich ab. Also ganz ehrlich, bei mir färbt da gar nichts. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann bin ich nicht wie der barmherzige Samariter, der ich gerne sein möchte. Nur Jesus ist wie der barmherzige Samariter. Ja, aber welche Rolle bleibt denn dann noch übrig? Und ich habe gedacht, es ist nicht die schlechteste Rolle, nur der Bedürftige und Angewiesene zu sein. Und dennoch, die Geschichte endet, dass Jesus sagt, nun, geh hin, tue desgleichen. Kehren wir noch einmal zum Bild zurück. Da sind unglaublich viele Linien. Und es ist eine ungeheure Dynamik, die von dem rundum geborgenen Kind ausgeht. Das sind aneinandergefügte, warmtonige Flächen, die sich ausbreiten und einen schützenden Raum bilden. Rot-Orange-Töne nimmt die Künstlerin die Farben auf und jetzt versuchen Sie mal, dem roten Punkt zu folgen. Können Sie das erkennen? Das ist? Ja. Eine Schwester hat, als wir das hier miteinander betrachtet haben, gesagt, das sieht aus wie eine Träne. Sie sagt, ja, es könnte eine Träne sein. Aber allein die Farben deuten eher auf eine Flamme hin. Und ich habe gedacht, ach, wie toll ist das. Eine Flamme. Eine lodernde Flamme. Und sie erinnert mich an den Heiligen Geist. Der Heilige Geist bewegt seit Pfingsten Menschen über Generationen hinweg, sein Reich zu bauen, sein Evangelium in Wort und Tat zu bringen. Das geht nicht aus dem Menschen allein heraus. Das kann nur Gott in uns machen. Und dieses Reich, das leuchtet hier schon durch. Da beginnt es. Mit Jesus. Da, wo Jesus ist, da beginnt Reich Gottes. In dieser Grafik, ich gehe nochmal kurz zurück, da steckt keine sichtbare Aktion, ja, so, da geht es jetzt richtig los. Da ist vielmehr diese Kraft am Wirken, an der die Kinder Gottes teilhaben dürfen. Und was ist dann unser Part? Ich habe an dieses zitierte Weihnachtswort gedacht. Wäre Christus 1000-mal in Bethlehem geboren, aber nicht in mir, in meinem Herzen, ich bliebe ewiglich verloren. Also jetzt mal zu Deutsch heißt es, nur wenn ich Christus in meinem Herzen willkommen heiße und er sich da austoben kann, ja, mich trösten, mir vergeben, mich aufrichten, mich stärken, mich barmherzig machen, dann kann durch die Kraft des Heiligen Geistes auch was zu anderen fließen. Wem viel gegeben ist, der liebt viel. Lukas 7. Nicht, wer sich doll anstrengt. Die Liebe ist ausgegossen. Und sie verändert mich und sie hilft mir dabei, barmherzig zu werden. Und das ist so schön. Es heißt in manchen Übersetzungen, seid barmherzig, also macht mal hinne. Und in anderen heißt es, werdet barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Das ist doch schön, da ist doch Wachstum. Da ist doch, es kann noch werden. Es ist noch nicht aus, auch wenn ich gescheitert bin, wenn ich es nicht hingekriegt habe. Da Der Heilige Geist will mich neu anstoßen, Hartes auflösen, mich zum anderen bewegen. Und er gebraucht meine zarten Linien, das ist ja ganz klein und dünn, nicht? Aber schauen Sie hier, da ist mein Lebenshaus. Schräges Wind, schiefes Dach, macht nichts. Aber diese Wohnung ist nicht zu klein, dass er darin Wohnung nimmt und sie ausgestaltet, zum Guten, mit warmen Tönen und Worten, mit zuneigender Bewegung. Und in der unteren linken Bildhälfte zeichnen sich unklare, wirre Linien ab, die nach oben hin stärker werden. Und da könnte man noch was erkennen. Ups. Wissen Sie, was das sein könnte? Jemand eine Idee? Hab's auch nicht gewusst, hab's gelesen. Es ist ein angedeutet gotisches Kirchenfenster. Es ist an einer Seite heile und an der anderen Seite kaputt. Aber so ist das mit dem Bau des Reiches Gottes. Das ist eine fragile, eine zerbrechliche Angelegenheit. Und es hat seinen Mittelpunkt hier im Gekreuzigten. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wir haben Teil am Reich Gottes, am Bau des Reiches Gottes, so wie wir sind, mit aller Schuld, allem Versagen. Und nein, der Bau des Reiches Gottes ist noch nicht fertig, er ist im Werden. Er ist im Werden durch manchen Zerbruch, aber er ist im Werden, weil Christus die Mitte ist. Und darauf dürfen wir uns stützen. Und deswegen ist diese Jahreslosung keine Überforderung, weil alles Wesentliche von Gott ausgeht. Und dann dürfen wir uns einfach beschenken lassen. Und jetzt hören wir noch das Lied. Mir ist Erbarmung widerfahren. Erbarmung, deren ich nicht wert. Ja, beten wir noch miteinander. Lieber Herr, danke, dass du ein barmherziger Gott bist. Und dass nur du uns barmherzig machen kannst. Ja, wir wollen dir unser Herz bringen heute Mittag. Wir wollen dich bitten, verändere du uns, dass wir durchlässig werden für das Wirken deines Heiligen Geistes. Schärfe unsere Augen, dass wir sehen, wo du durch uns zum Guten an anderen Menschen handeln möchtest. Und so bitte ich dich, Herr, in deiner Barmherzigkeit, segne uns mit bleibender Liebe, mit herzlichem Erbarmen und mit fröhlicher Barmherzigkeit und mache uns zum Segen für andere. Amen. Ja, wünsche ich Ihnen einen ganz gesegneten Sonntag. Freuen Sie sich noch am Schnee, solange der noch da ist.